Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext vom vierfachen Ackerfeld ist eigentlich sehr bekannt. Er ist auch sehr leicht zu überschauen. Wenn man ihn hört, kann man ihn ziemlich gut behalten. Und dennoch gibt es im Hinblick auf diesen Predigttext einige Fragen, die nicht unerheblich sind. Und zwar die erste Frage: Worum geht es eigentlich? Gibt es Menschentypen, die schon von vornherein keine Chance haben, Gottes Wort zu hören und zu vernehmen? Also gibt es Arten von Menschen, die so disponiert sind, dass sie Gottes Wort nicht aufnehmen können? Und andere wieder, die schon eine Disposition mitbringen, dass sie es aufnehmen können. Ist das der Fall? Oder wie kann dieses Gleichnis gesehen werden? Denn dann wäre es ja von vornherein so, dass die einen gar keine Chance hätten und die anderen, also diejenigen, die ein Herz haben, das Gottes Wort nicht aufzunehmen vermag, hätten dann gar keine Chance. Und andere, die hätten es leicht, das heißt, Gott würde schon unterschiedlich die Menschen behandeln und ihnen nicht so entgegenkommen. Oder ist es so, und dafür würde ich sprechen, dass es hier um Lebenshaltungen, um Einstellungen geht, die sich auch verändern lassen. Und ich denke, das ist das einzige Sinnvolle, wie wir dieses Gleichnis sehen können, dass hier Einstellungen gezeigt werden, wie man Gottes Wort aufnehmen kann und worauf man zu achten hat, wenn man Gottes Wort aufnehmen möchte. Und dann ist da nämlich auch von unserer Verantwortung die Rede. Dann heißt es, wir sollen uns hinterfragen, welche Haltung vertrete ich, welche Haltung habe ich und was könnte und müsste und sollte ich ändern, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte, dass Gottes Wort in meinem Herzen wirkt. Und nur so ist natürlich der Predigttext sinnvoll, denn wenn wir davon ausgehen würden, dass hier einfach gesagt wird, dass Menschen so oder so strukturiert sind, dann könnten wir sagen, gut, dann ordnen wir uns in Gruppen ein und sagen, bei den einen hat es gar keinen Zweck und bei den anderen, da ist es sehr erfolgreich oder sehr verheißungsvoll. Also es sind Haltungen gemeint, mit denen wir Gottes Wort begegnen können. Jesus erzählt das Gleichnis, um es noch mal ganz kurz zu wiederholen. Da geht ein Bauer über sein Feld. Wir können uns das so vorstellen, der hat so einen großen Korb oder so ein großes Tuch mit Samen, wie es damals üblich war, umgebunden und streut es einfach aus. Über das Feld läuft ein Weg. Der Landwirt ist nicht darauf bedacht, jetzt erstmal zu pflügen, das war gar nicht so üblich, sondern er streut das einfach so raus, wie es halt kommt, und achtet nicht so sehr, wo der Samen hinfällt. Und so gibt es diese verschiedenen Bodenbeschaffenheiten. Manches fällt auf den Weg, wird dort auf dem Weg schon bald von Vögeln aufgepickt. Da laufen dann auch Leute rüber. Dann manches fällt auf einen felsigen Grund, wo nur eine ganz dünne Schicht Ackerkrume ist. Und wir können uns vorstellen, einerseits, weil die Pflanzen sich nicht tief gründen können, schießt es schnell nach oben. Andererseits ist es aber so, dass sie keine Wurzel, kein Fundament haben und für schlechte Zeiten schlecht ausgerüstet sind. Dann gibt es noch einige, die fallen unter die Dornen und die Dornen überwuchern, was wächst und das Getreide kann nichts werden. Und schließlich gibt es diejenigen, die auf gutes Land fallen, und damit spekuliert ja so ein Landwirt auch, dass auch gutes Land vorhanden ist und das wächst dann und bringt in verschiedener Weise vielfältige Frucht. Jesus erklärt das Gleichnis, ja, das macht es uns erstmal ja ein Stück weit einfach, dass er uns eine Erklärung mitliefert, beziehungsweise seinen ersten Jüngern, die das gar nicht verstanden haben. Was meinst du denn damit? Jesus liefert eine Erklärung mit und sagt, bei denjenigen, bei denen das auf den Weg fällt, ist es so, dass sie das Wort hören, nicht verstehen und dann auch wieder vergessen. Das ist so das, was bei den Ersten, also bei denen es auf den Weg gesät ist, der Fall ist. Sie hören es, verstehen es nicht und vergessen es wieder. Da ist die Frage, gibt es Menschen, die Gottes Wort nicht verstehen können, grundsätzlich? Ich denke, Gottes Wort ist verständlich. Gott hat sich ganz viel Mühe gemacht, sich verständlich auszudrücken, und bis heute ist diese Bemühung nicht zu Ende. Immer wieder gibt es die, wir haben das ja gesehen, deswegen stimmte das mit der Übersetzung nachher auch nicht so, weil es immer wieder neue Übersetzungen gibt. Nach wenigen Jahren schon wieder eine neue Übersetzung, und wenn man da nicht aufpasst, dann hat man die gute Nachricht, aber die gute Nachricht ist schon gar nicht mehr die ganz gute Nachricht, weil die sehr gute Nachricht erst später übersetzt worden ist. Und ständig kommen neue Übersetzungen auf den Markt, sodass man gar nicht weiß, und diese Übersetzungen, dass man nicht weiß, wenn man gute Nachricht anklickt, ob das auch die gute Nachricht ist, die man meint, oder ob eine bessere Nachricht da ist. Also jedenfalls ständig neue Übersetzungen, die haben eigentlich ein Bestreben, und zwar das Bestreben Gottes. Sie möchten, dass Gottes Wort verständlich ist, dass jeder Mensch es ergreifen kann, was dort gesagt wird. Und deswegen versuchen sie im heutigen Deutsch, also für uns, und in anderen Sprachen, in der üblichen Sprache, das zum Ausdruck bringen. Und die Bemühungen Luthers, die er damals unternommen hat, wären sicherlich nicht so zu verstehen, dass heute auf Biegen und Brechen irgendwelche Luthertexte gelesen werden müssen. Luthers Bemühung war es, so zu sprechen durch die Bibel, wie die Menschen sprechen. Also letztlich kann man die Frage stellen, ob nicht die gute Nachricht oder Hoffnung für alle mehr im Sinne Luthers sind, als eine Übersetzung, die sich an Luthers Sprachgebrauch orientiert. Obwohl Luthers Sprachgebrauch sehr gut ist. Also schon, aber man muss sich doch reinlesen. Und für Menschen, die nicht mit dem Bibeltext vertraut sind, ist Luthers Text dann manchmal gar nicht der beste. Also es gibt Bemühungen, wo Menschen erkannt haben, es geht Gott darum, verstanden zu werden. Und wenn wir in diesem ersten Stück des Gleichnisses lesen, sie verstehen es nicht, dann hat das vielleicht andere Gründe, als dass sie es jetzt nicht so fassen könnten. Ich denke, um Gottes Wort verstehen zu können, muss man sich Zeit nehmen. Es gibt viele Erklärungen, es gibt viele Kommentare, es gibt Hauskreise und viele Möglichkeiten, Gottes Wort sich erklären zu lassen, beziehungsweise Gottes Wort und die Bedeutung. Und das gibt ja auch, selbst wenn man sie sehr modern übersetzt, gibt es immer noch ganz schwierige Texte, die nicht so einfach zu verstehen sind. Wer mit in unserer Gruppe Treffpunkt Bibel den Römerbrief durchliest, wir sind durch Kapitel 9, haben wir uns gearbeitet, der sieht, dass es auch da noch manche Sachen gibt, wo du wirklich auf Granit stößt manchmal und wo wir einfach, wie Martin Luther sagte, den Hut nehmen müssen, sagen guten Tag und weitergehen, weil manche Stellen nicht einfach zu verstehen sind. Aber es gibt vielfältige Möglichkeiten, doch das Verständnis der grundsätzlichen Dinge, die Gott uns zu sagen hat, zu erlangen. Und von daher, denke ich, ist das Problem bei denen es auf den Weg gesät ist, dass sie das nur im Vorbeigehen. Und ich denke, da hat der Weg dann auch ein Stück weit eine symbolische Bedeutung. Sie lesen das nur im Vorbeigehen. Sie hören es, und eine alte pädagogische Weisheit lautet auch, was man nicht verstanden hat, kann man auch nicht behalten. Kannst du mal versuchen, ein paar chinesische Schriftzeichen und ein paar arabische auswendig zu lernen. Das ist viel schwieriger als irgendein Text, den du in seiner Bedeutung kennst. Das heißt, sie hören das praktisch im Vorbeigehen und dann haben sie es bald wieder vergessen. Es gibt Untersuchungen, nicht aus unserer Kirche, hoffentlich nicht, aber aus lutherischen Kirchen habe ich gelesen, dass Leute, die am Kirchenausgang gefragt werden, worüber hat der Pastor heute gesprochen, nicht mehr wissen. Dass sie sagen, wir wissen das nicht. Und zwar ein Großteil, also nicht nur wenige, sondern viele Menschen, die gar nicht mehr wissen, worüber überhaupt gesprochen worden ist. Und das würde für mich signalisieren, sie haben gar nichts verstanden. Sie haben gedacht, dass die Predigt das Trommelfell in Gang setzt, das ist schon etwas, was ihnen gut tut. Aber das ist noch lange nicht das, worum es geht. Und deswegen ist es wichtig, Gottes Wort zu hören und sich Zeit zu nehmen dafür, auch ein Verständnis dafür zu entwickeln und es nicht im Vorbeigehen. Ohne Zeitaufwand ist auch da nichts zu machen. Wir wissen das ja hier vom Posaunenspielen. Als Elisabeth und ich angefangen haben, wir haben gemerkt, und Heiko musste uns immer wieder ermahnen, dass ohne Zeitaufwand nichts zu machen ist. Da kriegst du so eine Trompete nicht gut in Gang. Und jedes Mal, wenn man Zeitaufwand betrieben hat und dann im Posaunenchor sitzt, dann hat man auch ein schönes Gefühl und denkt, diesmal konnte ich ein paar Töne beitragen. Also insofern ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort. Und das ist, wie gesagt, nicht etwas, wo man sagen könnte, es gibt Menschen, die können sich Zeit nehmen und andere können das nicht. Ich denke, es ist einfach eine Frage, ob das für uns eine Wichtigkeit hat, eine Priorität, dass wir uns Zeit nehmen dafür. Ob wir sagen, wir widmen uns dem Wort Gottes und nehmen uns Zeit, es zu verstehen und gebrauchen auch die Mittel, Kommentare, Bibeln mit Erklärungen, aber auch beispielsweise Kreise, die hier in der Gemeinde angeboten werden, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Das sind die einen. Und deswegen die Lehre, die wir aus dem ersten Punkt ziehen können, nimm dir Zeit für Gottes Wort, wenn du erwartest, dass es in deinem Leben etwas bewirkt. Versuch es zu verstehen. Und es gibt viele Menschen unter uns, die auch Dinge erklären können, wenn man Fragen hat. Das nächste, das ist dieser Boden, da ist felsiger Grund und eine dünne Ackerkrume. Das heißt, das Wort Gottes kann keine Wurzel schlagen. Es kann nicht sich eingründen ins Herz. Ist das jetzt eine Beschaffenheit, die Menschen grundsätzlich im Herzen haben? Jesus sagt, diese Menschen, und so wird es dann in vielen Übersetzungen dann dargeboten, diese Menschen sind wetterwendig, unbeständig. Man kennt Menschen, die einen höheren Grad an Beständigkeit haben. Das ist ja auch etwas, Beständigkeit und Verlässlichkeit ist etwas ganz Wichtiges. Aber ist das damit gemeint, ob jemand von seinem Charakter unbeständig oder wetterwendig ist, dass er heute hier und dann dreht er sich wieder ab und hat wieder andere Pläne? Ich denke nicht, dass das hier gemeint ist. Wenn wir das Wort, was mit wetterwendisch oder unbeständig übersetzt wird, im Griechischen anschauen, dann gibt es eigentlich, und leider habe ich keine Übersetzung gefunden, die das so eigentlich so auf den Punkt bringt, aber es gibt eine wichtige Übersetzung oder eine wichtige Möglichkeit, dieses Wort zu übersetzen. Und das heißt, das könnten wir so übersetzen, sie sind zeitlich orientiert. Und ich will gleich erklären, was das heißt. Dasselbe Wort wird nur selten gebraucht, im Neuen Testament nur an 4 Stellen, aber in einer anderen Stelle, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18, verwendet Paulus dieses Wort. Und das Wort heißt, was sichtbar ist, so sagt Paulus, das ist zeitlich. Und das ist dieses Wort, das dort genommen wird. Und was unsichtbar ist, das ist ewig. Und dieses Zeitliche, das denke ich, war das, und das macht am meisten Sinn meiner Ansicht nach, was Jesus meinte. Das heißt, Menschen, die in Gottes Wort nur eine Hilfe und nur einen Ratgeber für das Hier und Heute suchen, die in Gottes Wort nicht die Ewigkeitsdimension sehen, sondern die nur schauen, was hier und heute wichtig ist. Zum Beispiel, man kann ja sagen, Kochen nach der Bibel, Umweltschutz nach der Bibel, Tierschutz nach der Bibel, alles gute Aspekte. Die Bibel hat viele Facetten, aber wenn die Facette der Ewigkeit ausfällt, wenn wir nur zeitlich orientiert sind und sagen, die Bibel ist halt ein toller Lebensratgeber, mit dem können wir ganz gut unser Leben meistern und sie steckt tatsächlich auch voller Lebensweisheiten. Das ist immerhin ein Buch, was über einen Zeitraum von 1600 Jahren entstanden ist. Sie steckt tatsächlich voller Lebensweisheiten. Aber wenn es da für uns aufhört, wenn wir nicht sehen, dass die Bibel einen Ewigkeitsgrund hat, und zwar, dass sie uns einerseits hier im Leben befähigen will, miteinander zu leben. Da kommen wir nachher auch drauf. Und zum anderen aber darauf bedacht ist, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Dass Jesus gestorben und auferstanden ist, nicht um uns hier ein schönes und angenehmes Leben zu ermöglichen. Gott möchte, dass es uns gut geht, nur als Beibemerkung. Aber dass es darum geht, uns eine Zukunft über den Tod hinaus zu eröffnen. Und wenn wir Andachtsbücher oder so lesen, wenn wir manche Dinge hören, die auch gesagt werden, dann geht es oft nur um den zeitlichen Aspekt. Oft nur darum zu zeigen, es ist prima, die Bibel zu lesen, dann bist du ein guter Staatsbürger oder was auch immer. Das hilft dir im Leben, aber dass es auch im Sterben hilft, dass dieser Tiefgang da sein muss, das ist wichtig. Und es ist nicht von ungefähr, dass Jesus dann spricht, dass diese Leute, die zeitlich gesinnt sind, also nur die Oberfläche, nur das Hier und Heute sehen und die Ewigkeitsdimension ausblenden, dass die auch nicht bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen, wenn beispielsweise Verfolgungen da sind. Und von denen spricht Jesus ja in diesem Zusammenhang. Wenn sich Probleme, Schwierigkeiten und Verfolgungen um des Wortes willen erheben, dann sind sie weg vom Fenster. Warum? Wenn ich denke, dass mit hier und heute, dass in dieser Welt ohne Zukunftsperspektive alles auch erledigt ist, dann bin ich auch nicht bereit, viel zu investieren. Dann schaue ich, wie gut das klappt, Bibel als Lebensratgeber, aber dann bin ich nicht bereit, schwierigere Situationen auf mich zu nehmen, weil ich denke, ich habe doch nur das Hier und Heute. Ich muss, und das ist ja eine moderne Lebenshaltung, die wir haben, ich muss alles ins Leben reinpacken, was irgendwie geht. Nachher ist Schluss. Dann bin ich weg. Dann wird das Licht ausgeschaltet und dann ist nichts mehr. Wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich gar nicht irgendwelche Probleme um des Glaubens willen auf mich nehmen. Und wie viele, wir haben gerade von der Familie Jan jetzt gehört, wie viele Menschen nehmen Probleme auf sich und leben ein Leben, das schwierig und hart ist. Und wir haben das gehört. Sie nehmen Probleme auf sich, weil sie wissen, das Leben hier ist nicht das Einzige. Das heißt nicht, und das wäre auch ein Fehler, aufs Jenseits zu vertrösten. Wir sollen das Leben hier genießen und wir sollen es auch verantwortlich gestalten. Aber wichtig ist, dass wir sehen, Gott möchte uns eine Zukunft schenken über dieses Leben hinaus. Eine Zukunft in der Ewigkeit. Und auch darauf möchte und soll uns die Bibel vorbereiten. Nur dann, wenn wir diese Perspektive ins Auge fassen, haben wir einen tiefen Wurzelgrund. Martin Luther hat damals zu diesem Gleichnis gesagt, das Gesetz ist wie ein Pflug, der übers Land geht, der diesen harten Grund aufreißt. Das heißt, wenn ich mich mit den Forderungen Gottes konfrontiere, wenn ich ernst nehme, was Gott gesagt hat, im ersten Gebot schon, du sollst keine anderen Götter haben, aber auch in den anderen Geboten, wenn ich das ernst nehme, dann werde ich erschrecken darüber, dass ich den Forderungen Gottes gar nicht entsprechen kann und auch so nicht entspreche. Und dann bin ich reif dafür, dass Gottes Wort in meinem Herzen tiefer eindringen kann. Dann bin ich, um das schon mal kurz vorwegzugreifen, dann bin ich ein guter Wurzelgrund. Aber wichtig ist das Wort nicht nur als Wort für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit auch mitzusehen. Beide Aspekte sind wichtig und richtig, nur nicht das eine vernachlässigen. Das ist das Zweite, also dieser harte Grund, der nur das Zeitliche, also nur nach oben hin, also oben wäre da die verkehrte Richtung, oben sehen wir eigentlich den Himmel, der gar nicht oben ist, das ist Gottes Reich, das ist weder oben noch unten, aber sie schießen nur ans Licht, aber im Verborgenen ist da nichts weiter. Und das Dritte, das sind die Dornen und Disteln, die das Wort Gottes überwuchern können. Und da sind einerseits, wir haben ja in den letzten beiden Predigten, habe ich schon über Sorgen und alles, was uns zu schaffen macht, Schwierigkeiten genug gepredigt, da wissen alle hoffentlich Bescheid. Also das sind einmal die Alltagssorgen, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Und als wir über diesen Text in unserem Bibel- und Gebetsfrühstück gesprochen habe, fiel mir wieder so ein altes Beispiel ein, das mir gezeigt hat, dass auch ich mich erinnern kann, ganz schlecht disponiert zu sein, eine Predigt zu hören. Und zwar, das ist schon viele Jahre, 30 Jahre her, bin ich mit einem Auto mit meiner Frau nach Gießen in eine Gemeinde gefahren. Wir kannten diese Gemeinde nicht und wollten da den Gottesdienst hören. Und auf der Hinfahrt merkten wir, mit dem Auto stimmt was nicht. Und ich hatte größte Sorgen, wir mussten dann nachher noch 20 Kilometer wieder zurückfahren, größte Sorgen, damals als Student war man auch nicht so gut situiert, dass man dann sagt, gut, dann holen wir halt einen Abschleppdienst oder was auch immer. Jedenfalls die größten Sorgen, dass das Auto nachher nicht mehr anspringt. Wir waren in einer Gemeinde völlig fremd. Und dann habe ich mir gewünscht, dass in den Abkündigungen jemand sagt, wenn jemand Probleme mit dem Auto hat, wir haben hier ein Team. Gab es nicht. Und dann kam die Predigt. Und ich habe gesagt, der predigt über alles andere in einer Seelenruhe da vorne. Aber mein Problem hat er überhaupt nicht im Blick. Und ich konnte mich auf die Predigt nicht konzentrieren, weil mein Problem für mich zu schwierig war. Ich war die ganze Zeit über am Überlegen, wie kannst du das Problem lösen, wenn das Auto jetzt nicht mehr fährt, wenn du irgendwo am Straßenrand liegst. Und da habe ich dann auch gemerkt, so mag es vielleicht auch manchen gehen, die mit Problemen beladen kommen und das nicht hören können, was gesagt wird. Und manche haben ja, das war damals ein einmaliges Problem, es war am nächsten Sonntag schon wieder weg, aber manche Menschen haben tatsächlich auch Probleme, die fortwährend sind und sie hindern, sich auf Gottes Wort einzulassen. Und das sind Sachen, wo man auch Hilfe suchen muss, wo es wichtig ist, dass man sich entlasten lässt. Also nicht entlassen, sondern entlasten lässt. Und von daher, auch das ist wichtig. Aber wir haben heute, und das ist ja noch ein anderer Aspekt, mit vielen Dornen und Disteln, ich will das mal so nennen, zu tun, die auch uns hindern, Gottes Wort zu hören. Ich weiß damals, ich habe ja lange Zeit auch Kinder- und Jugendarbeit gemacht, viele Kindergottesdienste und Kinderwochen gehalten. Und da war es dann so, dass wir damit zu kämpfen hatten, dass diese Sendungen im Fernsehen liefen. Und die Sendungen haben die Kinder so verwöhnt mit Abwechslung, mit technischen Drum und Dran, mit Filmchen und so, dass man kaum hinterherkommen konnte. Als ich also 1980 anfing, Kindergottesdienst zu machen, da konnte ich am Schluss des Kindergottesdienstes noch einen kleinen Film vom Maulwurf mit der Sendung von der Maus, das hat die Kinder angezogen, die kamen doch alle, aber so mit dieser alten Kamera da. Spur 16 oder was das war, gemacht und da konnte man die Kinder anziehen. Heute kannst du die gar nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Man muss sich immer neue Dinge einfallen lassen und auch die Gottesdienste, man sieht ja hier Beamer-Präsentationen oder was wir alles auch brauchen. Man muss natürlich den Menschen gerecht werden, aber viele Dinge, ich habe ja in unserem Bibel-Gebetsfrühstück auch gesagt, es gibt ja auch Handy-Gottesdienste schon, dann stehe ich hier vorne und tippe euch eine SMS ein und alle lesen und freuen sich daran, dass der Pastor nicht mehr seinen Mund aufmacht. Also jedenfalls, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, wo man versucht, dieser Flutwelle von Ablenkungsmöglichkeiten entgegenzukommen. Es gibt einen riesen Schwall an Angeboten. Und heute, wenn jemand, das merken wir ja auch bei Freizeitanmeldungen, ich will jetzt nicht da kritisieren, aber jedenfalls, das merkst du aber auch, wenn du mit Jugendlichen heute unterwegs bist, das heißt, du planst eine Veranstaltung, die melden sich alle erst entweder zum Schluss an oder alle so unsicher. Denn es könnte noch ein anderes Event kommen. Und dann wird abgewogen, ob du ein Angebot hast, was bestehen kann, oder ob das andere, irgendein Festival oder so, ob das dominiert. Und insofern ist das gerade unter Jugendlichen, kann man mal mit unseren kirchlichen Mitarbeitern reden, also mit denen in Berlin, ganz schwierig, solche Events zu veranstalten, weil diese Haltung, mal schauen, ob nicht noch was Besseres angeboten wird, auch da ist. Und es ist ein großes Angebot heute da. Vor 50, 60 Jahren gab es für Jugendliche im Ort oft gar nichts anderes als den Jugendkreis. Heute gibt es eine breite Palette und eine große Mobilität, mit der wir uns auch abfinden müssen, die aber auch, und das ist etwas, was wir uns vor Augen halten sollten, auch mit dazugehört, dass Gottes Wort an den Rand gedrängt wird. Denn statt abends die Bibel zu lesen, ruft oder blinkert mir oder zwinkert mir der Fernsehapparat zu oder andere Möglichkeiten, die sagen, nimm mich doch, ich bin viel leichter bekömmlich. Mich brauchst du nur anknipsen und dann kannst du langsam einschlafen. Auf das Wort Gottes zu konzentrieren ist nicht so, kann man auch drüber einschlafen, aber ist nicht so einfach und bekömmlich. Und so gibt es viele Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und von daher möchte ich diesen Abschnitt mit den Dornen und Disteln nicht beschränken, einfach auf die Sorgen und Nöte, sondern auch auf die vielen Dinge, die mit dem Wort Gottes konkurrieren, wo wir auch ganz gezielt Entscheidungen treffen müssen. Lese ich meinen Krimi oder lese ich die Bibel oder ein Buch, was dazu gehört? Krimi lesen ist nicht schlecht. Wir haben ja demnächst jemanden, der die Synthese versucht, haben wir ja hier wieder im Gottesdienst, Synthese versucht, Krimi und Glaubensverkündigung, dem Manfred Brüning. Also kann ja auch so eine Wege geben, aber es ist trotzdem eine Sache, wo wir auch gefordert sind, Prioritäten zu setzen. Und wenn die Priorität immer auf den Fernsehapparat fällt, es gibt natürlich auch Bibel-TV, aber das gucke ich gar nicht so gern. Aber jedenfalls, aber das ist für viele auch eine Hilfe. Gut. Jedenfalls gibt es da auch Möglichkeiten, noch Prioritäten zu setzen. Aber wer die Prioritäten immer gegen das Wort Gottes, gegen Gebet und so setzt, der braucht sich dann auch nicht wundern, wenn die Dornen überhand nehmen und dann nichts aus seiner Ernte wird. Und dann kommen wir zum guten Land. Und beim guten Land ist es ja gar nicht so viel zu erklären. Das, was gesagt wird oder das, was verkündigt wird, das bringt Frucht. Da ist einmal die Frage, was sind Früchte? Man hat eine ganze Weile gedacht oder immer wieder gibt es auch diese Auffassung, Früchte sind Menschen, die sich bekehren. Also der eine, der kann auf 30 Leute verweisen, die er zur Bekehrung geführt hat, der andere auf 60, der andere auf 100. Das, denke ich, ist nicht gemeint, sondern die Frucht, die wir lesen, und wenn wir uns mit dem Thema Frucht im Neuen Testament beschäftigen, dann sehen wir, dass eigentlich immer ein Stichwort, ein Begriff im Fokus steht, und zwar der Begriff Liebe. Die Frucht des Wortes Gottes ist Liebe. Sie wird im Galaterbrief im Kapitel 5, Vers 22 dann noch aufgedröselt in 8 andere Begriffe. Liebe, Freude, Friede, Glaube, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Aber diese Begriffe sind nur Facetten des einen Begriffes der Liebe. Paulus sagt im Neuen Testament, da schreibt er an die Galater im Kapitel 5, Vers 6, es geht im Glauben an Christus nicht darum, beschnitten zu sein, unbeschnitten zu sein. Da könnten wir viele andere Dinge aufzählen, die Gesetze vorschreiben oder so, sondern es geht um die Liebe, oder um den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Liebe zu üben, damit ist alles zusammengefasst. Jesus fasst damit auch das ganze Gesetz und die Propheten zusammen in diesem Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese 3 Stufen der Liebe, das ist ja auch, was wir bei den Wesley Scouts dann als Formel haben. Gott zu lieben, den Mitmenschen zu lieben und sich selbst zu lieben. Damit ist alles zusammengefasst. Und diese Liebe kann man im Endeffekt nicht machen, dass man sagt, ich versuch's auch mal. Sondern diese Liebe, die wird uns geschenkt, wenn wir Gottes Botschaft aufnehmen. Und das zeigt sich ja an Texten aus dem 1. Johannes 4, Vers 9 beispielsweise. Welch eine Liebe hat uns Gott erzeigt, dass wir es Gottes Kinder sind und es auch heißen sollen. Hat er uns zuerst geliebt, dann sollen wir auch einander lieben. Das heißt, die Liebe wird uns geschenkt, wenn wir begreifen und wenn wir sehen, was Gott für uns getan hat. Und das erfahren wir aus der Verkündigung. Da sind wir wieder am Anfang. Deswegen müssen wir diese Verkündigung an uns ranlassen. Und die Liebe, die Frucht, müssen wir nicht machen, sondern die wird uns geschenkt. Und in der Frucht, und das nur als kurze Schlussbemerkung, wenn wir im 1. Mose lesen, die Bäume, die geschaffen werden, da steht, der Same ist in den Früchten. Und das würde ich so mal ganz freihändig übersetzen oder übertragen, so ja, allegorisch vielleicht so ein bisschen. Wenn wir Liebe üben, dann ist da auch der Keim drinne, dass Menschen zum Glauben finden. Wer hartherzig ist, sich der Liebe verschließt, der wird niemanden irgendwie auch ansprechen können in Bezug auf den Glauben. Aber wenn wir wirkliche Liebe üben, dann werden wir erfahren, aber das ist dann auch nicht unsere Tat, dann werden wir erfahren, dass Menschen auch zum Glauben kommen. Das war das, was in der Apostelgeschichte, können wir lesen im Kapitel 2 und 4, was Menschen überzeugt hat, dass sie gesehen haben, dass da, wo Christus wirkt, wo sein Wort verkündigt wird, etwas ganz anderes, etwas ganz Neues ist. Eine große Herausforderung auch für unsere Gemeinde. Also insofern, das erste, Gottes Wort verstehen, sich da auch Zeit nehmen und ein Stück weit Mühe investieren. Das zweite, die Ewigkeitsperspektive in den Blick zu nehmen und nicht nur, was die Bibel uns für hier und heute zu sagen hat. Das dritte, Prioritäten setzen angesichts der Fülle der Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das vierte, einfach die Liebe leben, die Gott uns schenkt und die er in unser Leben hineinlegt. Und insofern wünsche ich allen eine gesegnete Sommer- und Urlaubszeit. Und gerade jetzt haben ja viele Zeit, auch diese Prioritäten sich zu überlegen und zu setzen. Amen. Wir erheben uns im Gebet.